Schönen Mittag. Herzlich willkommen im Kepler Salon. Zu Mittag bei Kepler heißt es heute wieder am Donnerstag Mittag. Ich freue mich sehr über unseren Gast heute, das ist die Christiane Lasnik. Mit der Christiane Lasnik sind für mich einige Themen verbunden, die uns auch bewogen haben, dieses Format in die Welt zu rufen und zu starten. Und es gibt noch einen besonderen Punkt bei der Christiane dabei, sie ist unsere jüngste Vortragende. Das freut mich einfach sehr, sie ist einfach, so hat sogar die Cornelia Faustmann jetzt, sogar du bist noch jünger als die Cornelia, die unsere jüngste war mit 26 Jahren. Willkommen einmal dir hier und danke, dass du gekommen bist.
Ich sage einmal Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass so viele gekommen sind, um heute ihre Mittagspause mit uns zu verbringen und sich über das Thema Energierückgewinnung zu informieren.
Genau. Die Christiane hat, glaube ich, schon sehr früh einfach angefangen, sich mit Umwelttechniken zu beschäftigen. Du hast schon ein Gymnasium gemacht in die Richtung, wo das Schwerpunkt auch schon war. Das Studium in der FH Wels, das jetzt auch mit dem Innovationspreis abgeschlossen hast, mit deiner Diplomarbeit, und das muss ich jetzt vorlesen, ist die Ist-Analyse der Abgaskühlung im Elektrolichtbogenofen. Du wirst uns eben dann gleich ein bisschen mehr erzählen. Die Christiane ist für mich einfach so eine typische junge Forscherin, die einfach von der FH schon studienbegleitend ihre Diplomarbeit mit einer Firma realisiert hat, in ein bestimmtes Thema reingegangen ist, das für Linz auch sehr, sehr wichtig ist, ganzen Anlagenbau und sich mit Energierückgewinnung auseinandersetzt und für mich auch eine als junge Lady sich in einem Bereich durchsetzt. Und wir haben gerade auch gesprochen, wie hoch der Anteil an Frauen in diesem Bereich ist, wie jetzt ihr Projektteam ausschaut und ich hoffe, dass wir einiges jetzt erfahren. Wir machen es wie immer, zum Mittag bei Kepler ist eine kurze Präsentation, dann gibt es ein paar Fragen und gefolgt wird das Ganze von der Frittatensuppe, für die sich die Christiane entschlossen hat. Bitte jetzt einmal um deinen Input.
Ja, ich würde sagen, zu Beginn des Vortrags, ich werde einfach mal kurz nebenbei meine Präsentation starten, dass ich euch 20 Minuten einen kurzen Überblick gebe über das ganze Thema und anschließend würde ich mich sehr freuen über eine kurze Diskussion oder wenn Fragen sind, dass wir die dann anschließend gleich beantworten. Und ja, vielleicht hast du noch kurz was zu erzählen, da war ja das EDV-mäßige Start.
Gerne. Christiane hat eben eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet zum Thema. Wir stellen ja die Frage, woran arbeiten Sie gerade? Das ist jetzt auch von dem her, Christiane wechselt gerade die Firma, hat vorher bei der Siemens VAI gearbeitet, seit 2007 bis jetzt vor einem Monat, glaube ich, oder vor zwei Monaten und ist jetzt ganz neu im Park draußen in der Campus-Universität und hat dort jetzt ihren Arbeitssitz und arbeitet aber eigentlich für die Firma Lenzing, soweit ich jetzt erfahren habe, das letzte Projekt.
Genau, ich bin der Industrie treu geblieben, also großen österreichischen Leitbetrieben und bin jetzt vom metallurgischen Anlagenbau in den chemischen Anlagenbau gegangen, aber ich sage auch, die Energie ist dort auch noch immer ein Thema, das uns alle beschäftigt. Vielleicht, was wird Sie in den nächsten 20 Minuten erwarten? In den nächsten 20 Minuten möchte ich Ihnen kurz erklären, wie der Stahlproduktionsprozess funktioniert, vor allem aus dem Elektrolichtbogenofen. Dann möchte ich kurz erklären, also warum das Thema Energierückgewinnung eigentlich ein Thema ist, was uns auch alle betrifft. Also das ist vielleicht nicht nur ein spezifisches Thema, das einen Anlagenbetreiber betrifft. Dann möchte ich kurz über den Inhalt meiner Machbarkeitsstudie reden und zum Abschluss ganz schnell auf die Ergebnisse eingehen, aber ohne, dass ich sie jetzt mit Zahlen und Diagrammen erschlagen werde. Beginnen wir zum Thema Energie. Energie geht uns ja eigentlich alle an und ich möchte jetzt vielleicht da kurz darauf hinweisen, weil es sehr aktuell ist, also das Thema Energie, vielleicht auch in Japan, also das mit dem Atomkraftwerk hat das natürlich auch alle irgendwo berührt, beziehungsweise ist es aktuell im Gespräch. Aber was vielleicht ein bisschen dahinter steht, ist ja das Thema Energie, wie sichern wir unsere Energieversorgung in Zukunft und vielleicht auch die schlechte Nachricht vorweg, wenn wir so weiter tun, es wird sich nicht ausgehen, dass wir alle in einem ähnlichen Wohlstand leben. Und ich denke, das Thema Energie wird in Zukunft sicher eins werden, dass es noch stärker berühren und betreffen wird. Um jetzt vielleicht auch nicht zu weit auszuschwanken, ich habe da immer einen sehr, sehr schönen Satz, der heißt, die effizienteste Energie ist die, die nicht gebraucht wird. Das heißt, es geht eigentlich um die Steigerung von Produktionsprozessen, Da gibt es natürlich halt schon sehr viele Studien auch in die Richtungen und sehr viele Interventionen, dass einfach Produktionsprozesse, vor allem auch industrielle Produktionsprozesse, energieeffizienter gesteigert werden. Ja, für uns ist das natürlich klar, Effizienzsteigerung von Produktionsprozessen spart Ressourcen, steigert den Wohlstand, aber jetzt ist natürlich auch immer die andere Seite der Medaille für einen Betreiber. Welche Faktoren gibt es dazu, dass sich ein Betreiber dazu entschließt, einen Produktionsprozess effizienter zu gestalten? Und da kann man eigentlich drei Faktoren auch nennen, wo er sagt, okay, das bringt für mich einen Sinn. Weil die Frage hinter allen Themen ist natürlich, meine Großmutter fragt mir das immer, za was brauchen wir das? Und das ist sicher ein Thema. Und der Betreiber sagt sich, okay, durch einen sehr energieeffizienten Prozess vermindert man CO2-Emissionen. CO2-Emissionen werden ja im Moment mit Zertifikaten gehandelt und das heißt, es sind Kosten, die anfallen. Das heißt, je weniger CO2 ich emittiere, desto weniger Kosten fallen in meinem Produktionsprozess an. Und das hilft mir als Betreiber. Dann das nächste Thema, was wir haben, sind Energieverbrauchszahlen. Jeder Produktionsprozess ist mit gewissen Kennwerten versehen. Das heißt, wenn man schafft, diese Verbrauchszahlen zu senken, fallen die Produktionskosten. Das heißt, ich bin am Weltmarkt attraktiver. Ich kann mein Produkt zu einem sehr guten Preis anbieten. Das heißt, im Endeffekt generiere ich einen Wettbewerbsvorteil. Und das ist eigentlich, glaube ich, der große Rahmen, warum es für einen Betreiber interessant ist, seinen Produktionsprozess energieeffizient zu gestalten. Also er tut das nicht, weil er so klimabewusst ist oder so ökologiebedacht, sondern das hat für ihn ganz klare monetäre Vorteile. Ja, in dieser Grafik habe ich kurz einmal dargestellt, warum Eisen und Stahl eigentlich ein ganz interessantes Industriefeld ist. Die Eisen- und Stahlproduktion ist einfach schon produktbedingt eine Industrie, die sehr, sehr energiezehrender ist. Ich glaube, wir sind ja alle aus Linz. Das heißt, jeder kennt zum Beispiel auch einen großen österreichischen Stahlproduzenten, der weiß, dass es da Produktionsprozesse geht, wo mit sehr hohen Temperaturen gearbeitet wird. Das sind sehr große Mengen, die dort bewegt werden. Und man kann sagen, dass ca. 25% der CO2-Emissionen, die in der Industrie anfallen, aus der Eisen- und Stahlproduktion kommen. Also das heißt, da können wir wirklich einsparen. Da ist ein Potenzial da. Wenn ich mir irgendeinem sehr kleinen Prozess widme, der nicht so ein hohes Emissionspotenzial hat, kann ich das gar nicht bewegen, was ich mit Energieeffizienz im Eisen- und Stahlsektor bewegen kann. Ja, das ist vielleicht auch noch eine ganz interessante Information. Pro Tonne erzeugten Rohstahl über das LD-Verfahren werden ca. 2 Tonnen CO2 emittiert. Eigentlich ganz schön viel zum Thema, was das LD-Verfahren ist und was das IRF-Verfahren ist, werde ich später noch kurz eingehen, dass es da zwei Möglichkeiten gibt, Stahl zu produzieren. Und auf der anderen Seite habe ich eben den auf den ersten Blick etwas umweltfreundlicheren Prozess dargestellt. Das ist der Elektrolichtbogenprozess, also der kurz IRF-Prozess. Und bei dem wird ca. 350 Kilogramm CO2 emittiert. Schaut jetzt natürlich irgendwo auf den ersten Blick, also wie die Lösung aller Probleme aus, dass man sozusagen sagt, okay, Stahl wird nicht mehr über das Konverterstahlverfahren erzeugt, sondern man macht das nur im Elektrolichtbogenofen. Das funktioniert nicht ganz so. Ich werde jetzt auch kurz darauf eingehen, warum das so ist, beziehungsweise wo der Stahl, den wir benutzen, verarbeiten, im Moment herkommt. Man muss sich vorstellen, global gesehen, wir sind im Moment bei einer Produktionskapazität von ca. 1.414 Millionen Tonnen Rohstahl jährlich. Also, dass man sich einmal ungefähr ein Gefühl schafft. Also, die Voestalpine ist ja ein Stahlproduzent, der einen integrierten Stahlwerk produziert und seinen Stahl, den er im Hochofen gewinnt, im LD-Verfahren, also im Sauerstoff-Blasverfahren dann gewinnt. Ich glaube, das dürfte alle ein Begriff sein, wie das funktioniert Oder gibt es da noch Klärungsbedarf? Ich denke nicht.
Und das können wir nachher noch drauf eingehen.
Genau, das ist das. Oder auch Oxygensteuerverfahren. Also 70% von diesen 1.414 Millionen Tonnen werden über dieses Verfahren erzeugt. Warum ist das so? Warum sind das 70%? Das Verfahren ist sehr produktiv, man kann sehr große Mengen erzeugen. Was ist der Nachteil von diesem Sauerstoffverfahren? Es ist ein sehr kontinuierlicher Prozess und man kann nicht einmal sagen, der Stahlpreis ist schlecht und ich schalte jetzt meinen Hochofen aus. Das geht nicht. Also das ist ein Prozess, der muss kontinuierlich betrieben werden. Und deswegen gibt es da auch eine sehr interessante Alternative, das ist das sogenannte Elektrolichtbogenofenverfahren. Wie das genau funktioniert, möchte ich jetzt in der nächsten Folie erklären. Das ist einmal eine ganz schematische Darstellung von so einem Elektrolichtbogenofen. Dieser Elektrolichtbogenofen ist jetzt ganz schematisch gesagt nichts anderes für einen Kochtopf. Da sieht man also, das ist ein sogenanntes Gefäß da unten, also wo drei Graphitelektroden von oben hinein geschoben werden können. Also das sind die in diesem Rot dargestellt, also von schwarz, die hineinragen. Und diese Graphitelektroden sind stromleitend und über einen Lichtbogenofen, der zwischen diese Elektroden erzeugt wird, wird der Strom dann geschmolzen. Also das ist nichts anderes, als wie man, wenn man vielleicht dann... Ein ganz normaler Elektrolichtbogenofen. Das ist, wenn Sie jetzt schnell einen Stecker aus der Steckdose ziehen, sehen Sie diesen Blitz auch noch. Das ist nichts anderes. Das ist einfach, der springt von Elektrode zu Elektrode. Und dabei werden sehr hohe Temperaturen produziert und diese Temperaturen bringen den Stahl zum Schmelzen. Also es ist ein Recyclingverfahren. Dort wird der Stahl nicht aus Eisenerz gewonnen, sondern ich setze schon Stahl ein in diesem Produktionsprozess. Genau. Kann man auch einsetzen, aber es wird also Stahl, wirklich, ich sage altes Auto, hineingegeben, geschmolzen, ein paar Verfeinerungsschritte und hinten kommt flüssiger Stahl wieder hinaus. Ja, vielleicht zur Frage, wie befüllt man sowas? Das funktioniert eigentlich auch ganz einfach. Man kann diesen Deckel auf die Seite schwenken, das ist, wenn man jetzt so schaut, das sind also diese drei Stäbe aus dem Deckel herausragen, der ist einfach zur Seite geschwenkt, dann gibt es einen sogenannten Schrottkorb, der wird einfach mit Schrott befüllt. Also das ist, wenn Sie zum Beispiel jetzt zum Altstoffsammelzentrum Ihr altes Gartentor bringen, das wird eins zu eins in diesen Schrottkorb hineingesetzt und über einen Elektrolichtbogenofenprozess eingeschmolzen. Ja, denke, dazu sollten alle Fragen geklärt sein. Und der Prozess funktioniert dann weiter, der Deckel wird wieder eingeschwenkt, dann über Erdgas- und Sauerstoffbrenner wird der Schrott auf Temperatur gebracht, also das ist so, wie wenn die Mutti daheim die Herdplatten einschaltet und im letzten Schritt werden dann die Graphitelektroden in den Ofen über den Deckel hineingesteckt, der Lichtbogen wird dann angelegt, also Strom wird angelegt, springt von einer Elektrode zur nächsten und das wird dann von fest auf flüssig geschmolzen. Und im letzten Schritt, also werden da noch Legierungsstoffe beigemengt. Das ist genauso wie bei einem guten Kuchenrezept. Dann am Schluss erfolgt die Verfeinerung. Ja. Schauen wir uns das Ganze an. Das ist natürlich auch ein Prozess, der sehr energieaufwendig ist. Was kommt alles ein? Ich denke, das Wichtigste am ganzen Prozess ist einfach, dass man sich vor Augen führt, dass der elektrische Strom benutzt wird, um Stahl zu schmelzen. Und zwar erhebliche Mengen davon. Und das sind in diesem Fall ca. 390 Kilowattstunden pro Tonne. Und auf der zweiten Seite muss man sich immer die Output-Seite, also Strom steht auf der Input-Seite, den man da hineinbringt, dann steht natürlich auch ein gewisser Anteil von fossilen Energieträgern dabei. Und man bringt noch diese Legierungsstoffe ein, von denen ich jetzt erst geredet habe. Und wenn man jetzt auf die Output-Seite geht, also das ist jetzt da in Orange dargestellt und vielleicht nicht so gut leserlich auf die Distanz, aber man muss sich jetzt vor Augen führen, dass bis zu 40% dieser Energie, die was ich als Strom und als fossile Energieträger vorne einbringe, hinten wieder ungenutzt im Abgasstrom vorhanden habe. Das war genauso, wenn Sie einen absoluten Durchlaufposten hätten, egal wo, also wenn sie von ihrer Energie, was sie für ihre Wohnungsheizung benutzen, 40% einfach wieder verlieren. Ungenutzt geht das durch und das ist natürlich erheblich. Also das ist erhebliches Potenzial, das man eigentlich nutzen kann und was im Moment nicht genutzt wird. Und deswegen sind wir zum Thema Energierückgewinnung sehr aufmerksam geworden und haben uns das einmal angeschaut. Die Ist-Situation am Elektrolichtbogenofen im Moment für die Abgasbehandlung schaut folgendermaßen aus. Also vorne sieht man da in rot-bunt noch einmal dargestellt den Elektrolichtbogenofen und das Abgassystem hinterm Ofen ist im Moment eine sogenannte wassergekühlte Heißgasleitung. Das ist nichts anderes, das müssen Sie sich vorstellen, das sind viele kleine wassergefüllte Leitungen, die aneinander geschweißt sind, die eine Rohrleitung bilden. Da wird das einfach durchgeleitet, das heiße Abgas, und die Energie aus dem Abgas geht dann ins Wasser über, was auf der Innenseite von dieser Kühl ist wie ein Heizkörper nur umgekehrt. Also nichts anderes, ist keine Raketenwissenschaft. Und die Wärme, die was man aus dem Abgas abzieht und dann im Kühlwasser hat, wird einfach über Kühltürme gekühlt. Also Kühltürme werden Sie wahrscheinlich alle kennen, das sind die schmucken Dinger, die meistens ziemlich viel Dampf produzieren, also die man in der Umgebungsluft dann sieht. Also das sind immer diese weißen Rauchwolken oder Schwaden bei großen Industriebetrieben. Und abgesehen davon, dass das sehr, sehr energie- und kostenintensiv ist, so ein Betrieb von Kühltürmen, ist es einfach ein riesengroßes ungenutztes Energiepotenzial. Es ist Energievernichtung, Sie haben das richtig erfasst. Und deswegen haben wir uns intensiv auseinandergesetzt, was kann man da tun. Da muss man ja eine Lösung finden dafür. Aber wie alles im Leben, das ist leider nicht ganz einfach, weil der Elektrolichtbogenofenprozess hat einen ganz azyklischen Temperaturanfall. Und da sieht man, wenn Sie da auf die Kurve schauen, auf die rote, diese da, also in Verlängerung nach unten, beziehungsweise da hinten ist es, also diese da in der Verlängerung nach unten, sehen Sie, dass wir da einen richtigen Einbruch haben. Also das ist die Wärme, die emittiert wird aus dem Ofen. Und das ist ja ganz einfach zu erklären, warum die Wärme da einbricht. Das ist einfach prozessbedingt. In diesen Schrottkorb bringt man ja den Schrott nur sehr bedingt dicht hinein, sondern das sind einfach so Stücke, die stapeln sich. Das ist vielleicht so wie die Cornflakes in der Frühstücksdose, muss man sich das vorstellen, da ist sehr viel Luft da noch dazwischen. Das heißt, in der Mitte vom Prozess müssen wir den Ofendeckel zur Seite schwenken und einen zweiten Schrottkorb nachsetzen, weil wir einfach zu wenig Stahlschrott noch im Prozess haben. Und das ist genau dieses Energieloch, was wir da sehen. Und das ist natürlich für einen Rückgewinnungsprozess, wo man eigentlich kontinuierlich Wärme abziehen will. Und warum kontinuierlich, das erkläre ich Ihnen noch später. Ganz was Wesentliches. Also Energierückgewinnung braucht einen sehr konstanten Energieunfall. Das ist genau das Gleiche. Ich vergleiche das jetzt mit einem Blitz. Ein Blitz ist sehr viel konzentrierte Energie, aber nur zu einem sehr kurzen Zeitpunkt. Das kann man nicht nützen, weil das müsste man irgendwo speichern dazwischen. Und genau das ist ja das Problem, mit dem wir uns da bei diesem Elektrolichtbogenofenverfahren beschäftigen müssen. Wie speichern wir das? Weil kurzfristig hilft es mir nichts. Und zu diesem Zweck haben wir zwei Konzepte im Rahmen meiner Machbarkeitsstudie genau angeschaut. Und das ist einmal, wir ersetzen diese wassergekühlte Heißgasleitung durch einen, ich sage es jetzt einfach, Wärmetauscher, und statt dem Wasser nehmen wir Thermoöl. Thermoöl, das nimmt auch die Wärme auf, speichert sie in einem großen Speichergefäß und dann kann ich diese gespeicherte Wärme in einem Turbinenverfahren umwandeln, in Strom. Strom, wenn wir uns zurückrennen, unsere Energiebilanz von vorne, Strom braucht man immer, vor allem beim Elektrolichtbogenofen, weil das ist ja ein wesentlicher Bestandteil sozusagen der Eingangsströme. Und vielleicht, wenn ich die nächste schlechte Nachricht gleich zu überbringen, das ist nicht gar so energieeffizient. Da haben wir einen Wirkungsgrad, der bewegt sich bei rund 9%, also damit gewinnen wir keinen Krieg. Dann haben wir uns das nächste angeschaut, und zwar mit einer ganz klassischen Dampfvariante. Also wieder das Gleiche, wir haben die hohe Temperatur im Abgasstrom, ersetzen die wassergekühlte Heißgasleitung durch einen Dampfkessel. Also das ist absoluter Stand der Technik heutzutage in jedem Kraftwerk. Also egal, ob ich Biomasse oder Kohle nehme, Dampfproduktion in einem Kessel, das ist eine sehr verbreitete Technologie. Da findet man das Radl nicht rein. Den Dampf, den speichern wir dann, das sieht man in diese drei, wenn Sie sich das in Verlängerung vorstellen, in diese drei Speicher. Und am Schluss haben wir eine Dampfturbine stehen. Und in der Dampfturbine wandeln wir den Dampf, den wir zuerst produziert haben, in elektrische Energie um. Und das funktioniert auch relativ gut. Also man sieht unten am Wirkungsgrad, wir erreichen einen Wirkungsgrad von 17%. Das ist jetzt zwar nicht sehr hoch, aber ich sage für den Prozess und dafür, dass wir eigentlich Abwärme nutzen, also das ist eigentlich ein Nebenprozess, ein Rückgewinnungsprozess und nicht der Produktionsprozess, auf den man den Hauptfokus setzt, sondern das ist Nebenstrom. Das ist eigentlich nicht so schlecht.
Und ich muss die leider schon ein bisschen drängen, weil schon die 20 Minuten schon vorbei haben.
Wirklich? Ja. Zum Thema Wärme aus Strom, noch ganz schnell, also wir sind auch schon im Endspurt. Warum eben elektrische Energie, die wir da produzieren? Man könnte ja sagen, okay, ich nehme den Dampf, den ich da rückgewonnen habe, nachdem wir jetzt wissen, es funktioniert nicht so schlecht, und benutze den Dampf einfach. Also ich exportiere den in ein Dampfnetz, das wird ja schon gemacht von großen integrierten Stahlwerken, also man hat da immer wieder Anwendungen, wo man den Dampf auch benutzen kann. Und Elektrostahlwerke sind vom Charakteristikum ganz anders als wie integrierte Stahlwerke. Die stehen meistens irgendwo, wo der Strom relativ günstig ist und haben dieses Dampfnetz auch gar nicht, weil es ja gar nicht der Sinn dahinter ist, sondern der Sinn hinter einem Elektrostahlwerk ist, ich produziere Stahl dann, wenn der Weltpreis gut ist, und wenn er sinkt, schalte ich es wieder aus. Deswegen brauche ich ja gar nicht so viel Infrastruktur rundherum. Deswegen hilft mir der Dampf überhaupt nichts. Und das war der Grund, warum man auch gesagt hat, also man geht auf die Energieproduktion, oder man wandelt diese rückgewonnene Energie in Strom um. Und wenn man nur einen ganz kurzen Blick über dieses Diagramm schweifen lässt, also das ist mit einer Schätzung, wie sich dieser Strompreis entwickeln wird. Und meine persönliche Anmerkung dazu ist, dass das viel zu sanft gerechnet worden ist. Weil ihr werdet sich sicher, wir sehen das auch, vielleicht an unserem eigenen Geldbörsel, wenn wir die Stromrechnungen zahlen, der wird sich sehr dynamisch entwickeln. So, letzte Folie, vorletzte Folie. Im Rahmen von der Machbarkeitsstudie habe ich mir zwei Standorte angeschaut. Man muss das ein bisschen standortabhängig nämlich aussehen, ob sich sowas auszahlt. Und zwar habe ich einmal einen Standort angenommen, der, ich sage jetzt einmal, Modellstandort Deutschland, hohe Umweltstandards, aber natürlich hat man auch hohe Förderquoten. Und der zweite Standort, den ich mir angeschaut habe, war zum Beispiel Russland, wo man einen relativ niedrigen Energiepreis hat. Diese Umweltstandards sind da noch ein bisschen mäßig. Und das beeinflusst natürlich diese Wirtschaftlichkeitsberechnung der Anlage. Weil ich kann die beste Anlage auf der Welt haben, wenn sie nicht wirtschaftlich ist, wird sie niemand bauen, was einfach uninteressant ist. So, und das letzte Geheimnis, also man sieht da noch die zwei Varianten verglichen miteinander. Das blaue oder das blau gefärbte ist die Variante mit dem Thermoöl, wo wir gesagt haben, also das bevorzugen wir rein aus Gründen des Wirkungsgrades. Und die zweite Variante ist die Sattdampf-Variante. Und da habe ich mir noch drei Fälle angeschaut. Der erste Fall ist, okay, das Elektrostahlwerk wird absolut neu errichtet und wird von Anfang an mit einer Energierückgewinnung ausgerüstet. Wie schnell amortisiert sich, also finanziert sich diese Investition selber wieder aus diesen Vorteilen, die mir dadurch entstehen. Und ganz kurz zusammengefasst kann man sagen, dass wir da bei Amortisationszeiträumen sind, die bei 4 bis 5 Jahren liegen. Und das ist für Investitionen, die man tätigt. Also man braucht dort vielleicht eine eigene Solaranlage, denke ich, die man sich vielleicht nachher mal das Haus durchtut. Die amortisiert sich in 10 Jahren. Und das sind 5 Jahre für so Investitionen natürlich schon ein sehr sportlicher Zeitraum. Ja.
Dankeschön.
Jetzt bin ich am Ende angekommen. Ja.
Wir diskutieren ja eh noch kurz und wir können aber das super auch noch weiter diskutieren. Ich möchte einfach die Fragerunde gleich eröffnen. Falls Ihnen Fragen brennen, bitte gerne. Wie im Kepler-Salon üblich, bitten wir Sie, aufs Mikrofon zu warten, damit wir auch Ihre Fragen aufgezeichnet haben. Christiane, danke einmal. Für mich ist anspannend. Du hast mit deiner Diplomarbeit angefangen, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Du warst jetzt 2 Jahre lang bei einer Firma und bist jetzt gerade gewechselt. Das Projektteam, wie schaut das jetzt aus und wo geht der Weg hin jetzt? Bleibst du an dem Thema exakt dran, das du jetzt beschrieben hast? Oder?
Also das Thema Energierückgewinnung an sich verfolge ich nicht mit einem Hauptfokus, sondern ich habe das anfangs schon erwähnt, dass ich bin der Industrie treu geblieben. Aber es ist natürlich so, dass man, wenn man eine Diplomarbeit mit dem Thema geschrieben hat, immer mit einem prüfenden Auge auf den Prozessor schaut. Also man schaut, kann man was verbessern, kann man was rückgewinnen, kann man die Effizienz steigern. Und das ist aber nicht der Hauptfokus meiner Arbeit, sondern es geht wirklich darum, in erster Linie, man muss ja natürlich einmal ein Produkt produzieren, das man verkaufen kann. Also das ist nur ein Nebenschauplatz.
Okay. Gibt es Fragen von Ihrer Seite? Das muss ich suchen, dass Sie das Mikro nehmen.
Ja. Stiasny, ich hätte die Frage, bei diesen Energierückgewinnung, da gibt es ja auch die Methode, oder hat es ja auch gegeben, der Schrottvorwärmung.
Ja.
Habe ich das verpasst? Oder?
Nein, ich bin ganz bewusst auf die Schrottvorwärmung nicht eingegangen, weil bei der Schrottvorwärmung, das ist ein sehr, sehr guter Einwand, den Sie da gebracht haben. Die Schrottvorwärmung hat das Problem, dass man mittlerweile den Schrott, den wir sozusagen als Einsatzstoff bekommen, der hat ja natürlich nicht nur Eisenbestandteile oder Stahlbestandteile, sondern so wie man das ja alle vielleicht
Öl, und so
Öl, Lack und alle weiteren Sachen. Und wenn ich diesen Schrott mit, ich sage jetzt, Abgaswärme beaufschlage, passiert mir das natürlich, natürlich wärme ich den Schrott vor, aber was mir auch passiert, ich dampfe alle diese leichtflüssigen Komponenten ab und damit habe ich ein mittelmäßiges Umweltproblem, behaupte ich jetzt einmal. Also das heißt, was ich mir einspare, dadurch an Energie, dass ich den Schrott vorwärme, muss ich wieder investieren, dass ich diese Dioxine und weitere Stoffe, die ich dann abdampfe aus dem Schrott, wieder abreinige. Also es hat da schon sehr, sehr viel Forschungsarbeit in die Richtung gegeben und ich erkläre es jetzt nur so, es hat sich nicht bewährt.
Aber sehr viele von diesen Schwermetallen oder was sonst da verdampft alles, das haben Sie ja im Abgas auch, oder ist das, ich meine, die Dioxine wahrscheinlich nicht, weil die sind dann schon umgewandelt, aber
genau.
Bei den hohen Temperaturen.
Genau. Es ist da prozessmäßig auch noch ein bisschen ein Unterschied, weil es ist ja so, die Elektrolichtbogenofenabgase haben ja einen gewissen Anteil an Kohlenmonoxid da noch, also das ist normales CO-Gas. Dieses CO-Gas verbrennt, wenn es einen Sauerstoff findet, zu CO2. Das heißt, die Temperatur steigt. Ich sage, wir haben Abstichtemperaturen beim Abgas, haben wir 1500 Grad. Die Temperaturen steigen auf bis zu 1680 Grad an. Und das heißt, alle Dioxine und alle diese leichtflüchtigen Komponenten, die ich dann mitnehme in meinem Abgas, verbrennen aber bei diesen hohen Temperaturen. Und wenn ich aber Schrott vorwärme, dann passiert dieser Vorgang nicht, dass sich das CO-Gas an Sauerstofffreund sucht. Und das heißt, ich konzentriere eben diese Dioxine im Abgasstrom auf, was nicht der Fall ist, wenn ich sozusagen in einem konventionellen Abgassystem nachbehandle.
Gibt es noch Fragen Ihrerseits? Sonst, es ist nämlich einfach die halbe Stunde uns immer zu kurz. Ich würde jetzt einfach gerne noch ganz, ganz viele persönliche Sachen von dir wissen, eben wie das Projektteam ausschaut, wie du eigentlich wirklich zu dem Ganzen gekommen bist. Weil rein von der Biografie hast du ja schon ganz bald dich mit Umwelttechnik auseinandergesetzt. Ja. Entspricht der Beruf, den du jetzt ausübst, das ist mir einfach nur wichtig, den Vorstellungen, die du gehabt hast?
Ja, absolut. Also das muss man schon sagen. Es war das Thema Umwelttechnik, ist immer ein Riesenthema, weil es gibt sehr viele Leute, die sagen, also für mich ist ganz wichtig, dass ich einen Beruf habe, der für mich persönlich einen Sinn hat. Und sehr viele Leute sagen, ja, sie wollen den Planeten retten, ja, wo er sagt, so, auch gut, aber irgendwo, ich weiß nicht, man muss sich schon Gedanken drüber machen, wo man wirklich was bewegen kann. Und wie schon gesagt, wenn wir uns nochmal die Zahl von der produzierten Rohstahlmenge in Erinnerung rufen und wenn man sich überlegt, was wir da in die Luft blasen, ich meine, es ist schon auch wichtig, dass irgendwer Robbenbabys rettet, gell? Aber es ist auch wichtig, dass sich wer Gedanken drüber macht, wie man die richtig großen Themen angehen. Und zum Thema Projektteam vielleicht dann nochmal zurückzukommen. Das Projektteam ist eigentlich, an dem ich ja jetzt arbeite, ist ganz interessant. Also so man Anlagenbau ist ja eine sehr interdisziplinäre Angelegenheit. Also man hat ja dort vom Maschinenbauer bis zum Thermodynamiker alle Menschen in einer Gruppe sitzen und vielleicht auf das, was du auswählst. Ja, ich bin dort die einzige Ingenieurin im Team, aber nein. wie viele Männer sind wir, oder wie viel, sagen wir, 50 Personen sind das Kernprojektteam und im Laufe des Projekts ist natürlich so, wenn das dann wirklich in die Bauphase geht, sind bis zu, ich sage jetzt einmal 500, 600, 700 Menschen an dem ganzen Projekt beteiligt und der Frauenanteil bewegt sich da halt auch eher überschaubar. Aber
warum ich dann natürlich also nachfrage, ich finde es unheimlich toll, dass du in dem Bereich arbeitest und darum interessiert es mich umso mehr, wie du dazu kommst und einfach damit einen neuen Blick darauf gibst. Ja. Ich sage jetzt einmal in dem Rahmen schon herzlichen Dank und danke für dieses wirklich auch gute Darstellen und Übersetzen mit der Küche. Das war sehr hilfreich für manche Sachen, die ich überhaupt nicht verstehe. Wir können jetzt gerne bei der Frittatensuppe noch weiter diskutieren. Du hast die Frittatensuppe ausgesucht. Warum?
Weil es mir eigentlich an sehr, sehr schöne Zeit erinnert. Und zwar vor allem meine Großmutter hat mir die immer spendiert. Also.
So werden wir vor allem dann drüben anladen. Ich möchte nur zwei Sachen erwähnen. Und zwar die nächste Capital Salon Veranstaltung ist am Montag. Da werden wir uns mit Fritjof Bergmann über Urban Farming und Permakultur unterhalten, also Lebensräume der Zukunft. Oder ist es eben eine verzogene Vorstellung vom Paradies? Und dann das nächste zum Mittag, da sitzt auch unsere Vortragende heute bei uns als Gast, das freut mich sehr, ist die Frau Elisabeth Haschke-Becher, die wird zum Thema Brustkrebsforschung, Pharmakogenetik am Beispiel von der Brustkrebsforschung erzählen und uns einführen. Und da wird es dann eine Spargelcremesuppe geben. Für heute herzlichen Dank fürs Kommen.
Dankeschön.